SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Vielseitig ist SWR 1 Leute-Gast Chris Gust. Was kannst du nicht?
Mit Sicherheit eine ganze Menge. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da jetzt hingucken soll.
Ich anfangen soll? Ja. Nein, aber du kannst ja, also ich möchte eher dadurch deutlich machen, dass du ja sehr viel kannst. Also du hast schon gesagt, mentale Gesundheit, das Thema liegt dir am Herzen. Da würde ich dich so mit all dem, was du machst, mittlerweile als eine Art Botschafterin sehen, die das Thema in die Welt trägt, dass wir halt auch drüber reden, so wie wir es heute dann machen. Aber du hast als Künstlerin angefangen. Was ist dir besonders wichtig im Leben?
Authentizität ist ganz, ganz wichtig, auch aufgrund meiner eigenen Geschichte und tatsächlich auch anderen Menschen meine Kämpfe und Umwege zu ersparen und wirklich Tabuthemen aus diesen Ecken rauszuholen, Nischenthemen sichtbar zu machen, um ein anderes Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen. Also da möchte ich gerne noch viel, viel mehr erreichen.
Und deine eigene Geschichte heißt, du hast selber halt auch Ängste und Paniken erlebt und das ist jetzt nicht, dass du über ein Thema sprichst, von dem du selber keine Erfahrung oder keine Ahnung hast, sondern du möchtest eben genau das mit deinen Erfahrungen den Menschen helfen, dass sie vielleicht ein bisschen besser damit umgehen, leichter damit umgehen. War das schon immer so oder hattest du so eine Priorisierung, die auch mal ganz anders war, welche Themen dir wichtig sind?
Nee, das hat sich tatsächlich aufgrund meiner Geschichte ergeben. Also ich habe vorher nicht dieses Ziel gehabt, so in die Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise einzusteigen. Das hat sich wirklich aufgrund meiner Geschichte ergeben. Vorher war ich mehr als Künstlerin unterwegs mit Ausstellungen und hatte eine Malschule und so aufgebaut und solche Sachen. Aber auch zu dem Zeitpunkt, als ich mich damit schon selbstständig gemacht habe, hatte ich schon mit Angst und Panik rund um die Uhr zu tun. Hab das trotzdem gemacht, weil niemand hat mir das angemerkt. Ich wollte das auch nicht, dass mir das irgendjemand anmerkt, weil mir das super peinlich war, weil ich immer dachte, ich mache irgendetwas falsch dabei. Mhm. Und dann hat sich durch diesen Weg, als ich mich dann selber so aus der Angst rausgearbeitet habe, hat sich das entwickelt, dass meine Kunst dann zu einem Kunstprojekt wurde, womit ich dann gedacht habe, okay, kann ich Prominente tatsächlich an Bord holen und die porträtieren und mit kräftigen, starken Farben ein Signal setzen. Da zeigen mittlerweile über 60 tatsächlich auch Gesicht dafür. Und dann organisiere ich Signier- und Versteigerungsaktionen, um wirklich in der Öffentlichkeit zu sagen, guckt mal her, es gibt wirklich so viel mehr als das, was wir oberflächlich sehen. Und wir sollten mal darüber reden, dass mentale Gesundheit beispielsweise wirklich jeden betrifft. Also das bedeutet nicht, dass da ein Missverständnis entsteht, dass bei diesem Kunstprojekt die Menschen selber davon betroffen sind. Aber die sind offen genug, dass sie sagen, es ist ein wichtiges Thema und ich zeige Gesicht dafür. Das ist ganz wichtig.
Und du hast gerade schon gesagt, du hast bei dir dann halt selber, du musstest dir eingestehen, dass du Ängste hast, dass du Panikattacken hast und zwar massiv. Und du hast bei dir auch selber festgestellt, dass du hochsensibel bist.
Ja, das habe ich mit über 40 dann irgendwann in diesem Prozess habe ich das festgestellt. Da war ich dann schon wirklich gut aufgestellt, so mit meinen Ängsten, dass ich da viel erkannt habe, was meine Prägung und Muster angeht, was meine Geschichte angeht, wo das herkommt. Bei ganz vielen Menschen ergeben sich Parallelen, dass die, wenn sie so mit Angststörungen zu tun haben, dass sie einen großen Perfektionsanspruch an sich selber haben. Die versuchen alles irgendwie zu kontrollieren. Die haben oftmals wirklich ein ganz mickriges Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, weil sie eine entsprechende Geschichte hinter sich haben, auch wenn du denen das nicht unbedingt anmerkst. Also du hast Prominente, du hast irgendwelche Wissenschaftler oder so, wenn man sich damit näher beschäftigt, die damit zu tun haben, das würdest du nicht denken. Es ist also nicht irgendwie dieses Bild von jemandem, der da nur ängstlich in der Ecke kauert oder so, sondern die lassen sich das nicht anmerken zum großen Teil. Gibt natürlich auch andere Extreme, wo Menschen dann nicht mehr das Haus verlassen oder so. Es ist ganz unterschiedlich. Aber es kann halt wirklich jeden treffen und ich habe bei mir selber dann irgendwann on top noch von meiner Freundin gesagt bekommen, dass ich auch hochsensibel bin und das erklärte rückblickend nochmal ganz viel, weil ich weiß mittlerweile, wenn ich von klein auf an gewusst hätte, dass ich hochsensibel bin, wenn ich da das entsprechende Selbstvertrauen mitbekommen hätte auf meinem Weg, weil man sich immer wie ein Außerirdischer fühlt, weil man eben so anders denkt und fühlt als die Mehrheit der Gesellschaft, dann wäre das für mich Entschuldigung, ein ganz anderes Thema gewesen.
Du malst gerne. Du malst gerne Promi-Porträts. Ich habe mir nur mal so ein paar Namen rausgeschrieben. Bjarne Mädel, Otto Walkes, Anna Loos, Jan-Josef Liefers, Dagmar Berghoff, Hannes Jennecke. Die Liste kannst du gerne gleich noch vervollständigen. Du hast eben schon gesagt, es sind nahezu 60 Köpfe, die du gemalt hast.
Ja, etwas über 60, glaube ich, mittlerweile, ja.
Sind es nur Promi-Porträts, die du mittlerweile malst?
Für dieses Kunstprojekt, ja.
Aber du malst sonst auch noch?
Nee, im Moment habe ich da keine Kapazitäten für.
Tatsächlich. Bei dir gibt es also, auch Grenzen.
Ja, also ich habe im Moment tatsächlich außerhalb dieses Kunstprojektes, was gerade auch ein bisschen pausiert, habe ich meine Kunst für mich, die meiner Seele gut tut. Aber damit gehe ich im Moment nicht auf Ausstellungen oder so. Also das ist im Moment meins.
Okay, die bleibt auch bei dir.
Ja.
Diese das Kunstprojekt, diese bunten Porträts, die sind halt recht bunt, recht auffällig. Wie malst du, welche Technik wendest du an? Wie würdest du das Ganze beschreiben wollen?
Also die sind so bunt, weil ich damit die Farben der Seele zeigen möchte und die Lebendigkeit, die in den Menschen ist und dass wir so viel von Menschen nicht erkennen können auf den ersten Blick, weil die meisten leider eine Maske aufhaben. Und ich möchte mit diesem Kunstprojekt ja bewirken, dass wir uns authentischer zeigen, offener zeigen, dass wir alle offener darüber reden, wie geht es mir denn wirklich gerade? Dass diese Frage, wie geht es dir, auch wirklich nur gestellt wird, wenn sie ernst gemeint ist, weil wir damit Gesprächsniveau auf eine ganz andere Art und Weise wirklich gestalten könnten. Diese Bilder sind alle in Acryltechnik gemalt und ich tanze mit den Farben sozusagen dann im Atelier und die Farben, die hinterher draufkommen, die entstehen wirklich individuell, wenn ich viel zu diesen Menschen recherchiert habe in diesem Malprozess. Das ist wirklich so ein Tanz mit den Farben, der dann das Ganze so, und das ist das Finish, die Farben hinterher drauf und ja, gibt dem Ganzen diesen deutlichen Charakter, weil ich mit diesen starken Farben und Menschen eben ein Zeichen setzen möchte.
Aber die Farben der Seele, das klingt ja jetzt erstmal schon extrem gewaltig.
Ja.
Kann aber ja auch dann komplett unterschiedlich sein, wenn du einen Prominenten malst, dass du irgendwie feststellst, der hat eine sehr düstere Seele, dann fällt es nicht ganz so bunt aus.
Ja, das könnte natürlich sein, wobei man dazu dann wahrscheinlich ergänzend sagen muss, dass ich diese ganzen Prominenten, die ich male, die wähle ich aus, indem ich gut recherchiert habe und die beeindrucken mich alle mit ihrem Wesen, mit ihrem Engagement. Also von daher sind das schon die richtigen Farben, die dann da auch für die richtigen
Menschen.
Das
wollte ich dir auch nicht unterstellen. Ich hatte mich nur gefragt, ob du sozusagen im Vorfeld, bevor du deine Arbeit startest, schon recherchierst oder dass das währenddessen passiert und du dann auf einmal neue Seiten noch feststellst.
Nee, aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die ich nicht malen würde. Aber das ist dann eben ein ganz anderes Thema. Es ist die Menschen, die Teil dieses Projekts sind, die haben mich auf unterschiedliche Art beeindruckt.
Wen würdest du denn noch gerne malen? Ich frage nicht nach denen, die du nicht malen würdest.
Ah, nee, das möchte ich an dieser Stelle nicht, weil da sind ein paar in der Pipeline, ja, die jetzt dann auch, wenn ich die Zeit mal wieder habe, wo es dann weitergeht. Und wird dann, wenn es soweit ist, werde ich das publik machen.
Und musst du dafür, holst du dir jedes Mal die Erlaubnis der prominenten Persönlichkeiten ein?
Ja,
geht's
das
ohne
mache ich
gar nicht?
Das weiß ich nicht. Das ist so eine Grauzone. Als ich damit angefangen habe, habe ich das nicht unbedingt immer gemacht. Und da gab es dann auch mal ein, zwei Ablehnungen, was völlig in Ordnung ist. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das mache ich nicht mehr. Ich frage immer vorher. Und entweder ich schaffe es, die wirklich persönlich zu kontaktieren oder eben übers Management. Dann erzähle ich, worum es mir bei diesem Projekt geht. Und wie es gewachsen ist, hast du ja schon gesehen.
Und es entsteht ja anscheinend auch was daraus. Du hast ein Buch geschrieben, da hat dann Bjarne Mädel das Vorwort geschrieben. War's
ja, großartig,
leicht,
ne?
Fand ich schon, ja. War es leicht, den dafür zu gewinnen?
Erstaunlicherweise ja, insofern, dass das ja wirklich ein viel beschäftigter Mann ist, aber der ist eben auch so, wie man ihn erlebt, mit so einem großen Herzen und dieses Thema, was er da auch bei Sörensen tatsächlich ja wirklich, wo er das in die Welt trägt mit Sven Strickers Büchern, ganz, ganz großartig. Das ist ja etwas, wo ich eigentlich nur applaudieren kann. Und ich habe irgendwann mir ein Herz gefasst und habe ihn gefragt. Und ja, er hat's dann tatsächlich auch geschrieben, dieses Vorwort. Finde ich ganz, ganz großartig. Aber das ist eben auch das, was ich meine mit authentisch. Ne? So wie er sich zeigt, so habe ich ihn zumindest auch erleben dürfen. Und ich finde es toll, was er geschrieben hat.
Wenn unsere Psyche leidet oder wir seelische Probleme haben, dann sprechen wir von mentaler Gesundheit, die angeknackst ist, wie immer da die Wortwahl dann ist. Chris Gust ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Das ist dein Thema, dem du dich sozusagen verschrieben hast. Das möchtest du in die Öffentlichkeit tragen, dass man mehr darüber spricht. Das ist ja ein weites Feld. Was fällt denn eigentlich alles unter mentale Gesundheit?
Nee, grundsätzlich haben wir ja, sind wir ja alle grundausgestattet mit Körper, Geist und Seele, würde ich mal sagen. Und wir kümmern uns um unsere körperliche Gesundheit. Einige doch recht gut, indem sie regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen irgendwie machen lassen oder darauf achten, was sie essen, was sie trinken, wie sie sich bewegen, dass Sport gesund ist und solche Sachen. Das sind essentielle Basics, die bei den meisten zumindest schon mal irgendwie vorgekommen sind, so im Alltag. Und genauso wichtig ist es eben, sich um die mentale Gesundheit zu kümmern, weil in so einer Leistungs- und Konsumgesellschaft bleibt das schnell mal auf der Strecke. Also gerade Frauen, die noch so eine Dauerbelastung dann in vielerlei Hinsicht haben heutzutage, weil sie eben sich erst noch neu positionieren müssen, weil alles irgendwie noch so altbackene patriarchalische Strukturen hat. Da reden wir ja dann auch wirklich von diesem typischen Mental Load, also von dieser mentalen Überlastung, wenn unsere mentale Gesundheit halt leidet. Und mir ist es eigentlich ein Anliegen, darüber zu sprechen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir eigentlich präventiv alle gut daran täten, uns darum auch von vornherein zu kümmern. Also uns klar zu machen, was macht denn ständiger Stress mit mir? Ist es wirklich nötig, dass ich noch diese und jene Überstunde als normal etabliert habe? Verrenne ich mich nicht an vielen Stellen, wenn ich versuche, noch mehr Termine irgendwie wahrzunehmen, auch in meiner Freizeit? Oder darf es auch mal wieder der gesunde Weg zurück sein, entschleunigend irgendwie mit der Besinnung zurück zu mir und rauszufinden, wo ist denn meine Basis? Wie bin ich denn mit mir wirklich im Einklang? Weil wenn wir mit uns im Einklang sind, dann werden wir ja auch nicht in solche Bereiche kommen, in solche roten Bereiche, wo es dann zunächst zur mentalen Überlastung oder gar zur Erkrankung kommt.
Aber da hat ja wahrscheinlich jeder von uns auch schon eine andere Definition. Also was für dich Stress bedeutet, muss für mich kein Stress sein oder
natürlich,
auch andersrum.
Ja.
Wie finden wir das raus?
Ne, das ist eine individuelle Geschichte. Ne? Also mit Ehrlichkeit uns selbst gegenüber können wir ja im allerersten Schritt mal, dann sind wir wieder bei dieser Frage, wie geht es dir, herausfinden, geht es mir gut? Spüre ich eine Unzufriedenheit in mir? Fühle ich mich ständig getrieben? Habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie an sämtlichen Fronten nur noch gehetzt bin? Oder bin ich entspannt und kann sagen, hey, mir geht's gut. Ich lebe das Leben, was ich leben möchte und ich habe auch die richtigen Prioritäten für mich gesetzt. Und das ist ganz oft eben nicht der Fall. Ganz oft verlieren Menschen sich irgendwie auf dem Weg und denken, sie müssten irgendwelche Sachen weiter durchziehen, sich da durchbeißen, obwohl das vielleicht gar nicht mehr ihnen entspricht. Es gibt ganz, ganz viele Ansatzpunkte, wo wir hingucken können in unserem Leben, Familie, Freundschaften, Freizeitbereich, Beruf, wo wir uns alle die Frage stellen können, geht es mir da gut? Und wenn nicht, was fehlt mir oder was stört mich?
Ist da vielleicht schon gerade ganz wichtig gewesen, die Reihenfolge, dass der Beruf eben bei dir an 4, glaube ich, aufgelistet wurde und bei
mittlerweile
vielen,
ja.
bei vielen Menschen, der deutlich weiter oben einsortiert ist?
Das ist gut möglich, dass ich das, habe ich intuitiv gemacht, weil das für mich tatsächlich eine andere Lebenseinstellung geworden ist im Laufe der Jahre, ja.
Ich hänge an diesen Begriffen Psyche und Seele. Die lassen sich halt so schwer greifen.
Ja, muss ja auch gar nicht. Also viele sortieren das dann auch irgendwie in so eine spirituelle Ecke ein oder so. Und darum geht es ja gar nicht. Wir alle wissen aber, glaube ich, wie es ist, wenn wir zu viel Stress haben und das Gefühl haben, wir wissen nicht mehr ein und aus. Dann ist es ja nicht, dass wir ein Pflaster brauchen, sondern dann merken wir, es war zu viel. Und das hat halt direkt etwas mit unserer mentalen Gesundheit zu tun. Dann sind wir überlastet.
So. Und habe ich dich dann eben richtig verstanden, dass jeder von uns eigentlich mal so eine für sich selbst so eine Aufstellung machen sollte? Wie geht's mir vom?
Also ich empfehle das, weil wir oftmals einen Deckel drauf halten. Wir gucken oftmals gar nicht hin. Das hat sich alles dann irgendwie so eingespielt. Wir übernehmen im Laufe unseres Lebens verschiedene Rollen, die uns zugeschrieben werden, die wir aber dann auch ausfüllen und hinterfragen das oftmals gar nicht mehr. Um aber wirklich ein authentisches Leben zu führen und eins, wo wir wirklich sagen, hey, damit bin ich wirklich fein und ich mache sogar das, wofür ich eigentlich mal brenne. Wenn wir uns mal daran erinnern, was wir irgendwie als Teenager mal für Berufswünsche hatten oder für Träume, Visionen, das geht ja oftmals dann verloren, weil wir in den Zwängen, in denen wir stecken, in der Gesellschaft natürlich in einem Alltagstrott uns irgendwann wiederfinden, der auch teilweise in Ordnung ist, aber ab dem Punkt, wo wir nicht zufrieden sind, sollten wir spätestens fragen. Das tun die Menschen nämlich leider meist erst, wenn es zu spät ist, wenn sie an so einem persönlichen Tiefpunkt angekommen sind. Aber es wäre viel schöner, wenn die Menschen das immer zwischendurch mal machen, weil sie dann nämlich rechtzeitig feststellen würden, da kann ich nochmal hingucken und kann mal nachjustieren und kann mal überlegen, was habe ich denn für Alternativen? Weil wir haben Alternativen. Natürlich kann man nicht immer alles, es geht nicht darum, irgendwie realitätsfremd durch die Gegend zu hüpfen, aber genau hinzusehen und dann für sich selber herauszufinden, ist das okay, wie ich mein Leben lebe? Was habe ich vor? Was habe ich für Ziele? Was habe ich für Träume? Kommt davon irgendwie was bei mir auch vor oder funktioniere ich nur?
Das Thema mentale Gesundheit ist dir wichtig. Du setzt dich für die Enttabuisierung ein. Deshalb habe ich jetzt auch keine Skrupel, dir die Frage zu stellen, wie geht's dir vom Kopf her?
Mir geht's mittlerweile wirklich gut, weil ich mir mein Leben entsprechend aufgebaut habe, dass es zu mir passt. Ich habe inzwischen so viel über mich gelernt, dass ich das halt einzuordnen weiß, dass ich auch ganz genau merke, was meine Alarmsignale beispielsweise sind. Ich tanze ja auf vielen Hochzeiten berufsbedingt jetzt, wenn es darum geht, das ganze Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und durch die Vielfalt, die ich da an den Tag lege, ist es auch manchmal wirklich viel. Aber ich brenne halt wirklich dafür. Aber ich passe auch genauso auf, dass ich nicht ausbrenne. Und wenn ich da an einen Punkt komme, wo ich eben spüre, das ist zu viel, dann sage ich eben mal etwas ab. Dann nehme ich nicht noch das nächste Coaching an oder so. Also,
aber du machst eine Menge.
Ja.
Also da ja, so die Balance zu finden, stelle ich mir schon recht anspruchsvoll vor.
Ja, aber es war ein langer Weg, aber ich habe meinen Weg eben gefunden. Das ist... Es wird dann ja auch leichter. Also wenn man erstmal weiß, wo sind meine Prioritäten und worauf muss ich bei mir persönlich achten. Wenn wir erstmal an so einen Tiefpunkt gelangt sind, dann ist ja vorher an zig Stellen irgendetwas gewesen, wo unser Körper uns schon Alarmsignale geschickt hat. Also bevor ich die erste Panikattacke hatte, mit Ausnahmen, wo es jetzt durch eine konkrete Situation kommt. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass vorher hatte man schon mal ein mulmiges Gefühl hier. Man hat schon mal gemerkt, irgendwie man hat Ja gesagt, obwohl man hätte Nein sagen müssen und. Gibt ja ganz, ganz viele solcher Situationen in unserem Leben, wo wir eigentlich ein Kloß im Hals haben oder so, ne, wo wir so etwas spüren. Wenn wir das konsequent immer ignorieren, dann summiert sich das natürlich auf. Und irgendwann kommt dann eine Situation, irgendeine emotionale Belastung oder irgendein Schicksalsschlag im Leben, irgendeine große Veränderung oder auch eine kleine, die dann das Fass zum Überlaufen bringt. Und die Menschen, ich eingeschlossen, denken dann, die erste Panikattacke beispielsweise kommt aus heiterem Himmel. Und das ist gar nicht so. Wenn wir anfangen, uns damit auseinanderzusetzen und immer mehr erkennen, was alles dazu geführt hat, dann sehen wir auch rückblickend, was vorher schon uns hätte Signale geben können. Also das andere ist dann irgendwann nur so, jetzt aber mal merken, ne? So geht's nicht weiter.
Eins ist mir wichtig klarzustellen, du bist ja jetzt nicht jemand, du sitzt jetzt hier in unserer Sendung und erzählst über das Thema, weil wir dich ja auch dazu eingeladen haben, aber du bist ja nicht jemand, die damit hausieren geht, dass du unaufgefordert mir erzählst, wie es dir geht oder wie es dir auch nicht geht, sondern du redest nichts schön. Dir ist es wichtig, dass man halt darüber redet, weil das Thema, also schon allein die Frage, wie geht's dir und Standardantwort gut, danke und selbst, ist halt in den meisten Fällen nicht richtig, oder?
Nee, das stimmt. Und das Problem daran ist ja wieder, dass das eine falsche Realität widerspiegelt. Also, dass die Menschen versuchen, sich zusammenzureißen. An einigen Stellen ist das ja auch richtig. Man muss das immer differenzieren. Aber so ganz grundsätzlich runtergebrochen ist es halt wichtig, dass wir uns so zeigen, wie es auch wirklich ist, damit man auch ehrlich miteinander umgehen kann. Dieses Verbiegen und sich irgendwie selber was vormachen, das ist halt nicht gesund auf Dauer. Natürlich gibt es immer mal wieder Situationen im Leben, wo man mal durch muss oder so. Das betrifft jeden von uns und das ist auch so. Da muss man hinterher dann halt wieder gut auf sich achten, um sich sozusagen wieder einzufangen. Aber wenn wir diese Frage nur stellen würden, wenn wir auch wirklich an der Antwort interessiert sind, dann würde sich in unserer Gesellschaft schon ganz, ganz viel ändern. Dann würden wir ganz anders zuhören. Wir würden ganz anders die Menschlichkeit wieder nach vorne bringen. Und wir würden tatsächlich auch von uns selber nicht mehr erwarten, dass wir das alles immer mit uns alleine abmachen müssen. Ich weiß nicht, wie oft ich erlebt habe, nachdem ich vor einigen Jahren dann so in die Öffentlichkeit gegangen bin, dass ich gehört habe, ich kenne jemanden, der hat das auch. Oder wie hast du das geschafft? Oder mir geht das auch so. Diese Erleichterung bei Menschen, die erlebe ich täglich, wenn sie durch meine Arbeit merken, sie können da sich selber wiederfinden, sie denken auf einmal, ich spreche von ihnen. Alles so Bereiche, wenn es so um unsere mentale Gesundheit geht, wo noch so viel Weißkittelfaktor mit drin ist, dass die Leute wirklich durch die Tabuisierung alles Mögliche noch zurückhalten, sich schämen. Wo, wenn wir offen darüber reden, eigentlich ganz schnell deutlich wird, das betrifft jeden. Es betrifft nicht jeden eine psychische Erkrankung, um Gottes Willen. Aber jeden betrifft es, dass wir aufpassen müssen, dass wir einen richtigen Weg für uns einschlagen und uns nicht übernehmen.
Und dass wir auch mal Ängste und Sorgen haben.
Ja, also genau. Und wenn wir dem rechtzeitig Raum geben und dann eben auch durch Gespräche vielleicht sogar Tipps bekommen oder durch diese Offenheit nicht noch einen zusätzlichen Ballast auf uns laden, dann können wir ja auch viel eher einen Weg finden aus diesen ganzen Sachen wieder raus. Dann kann man sich auch offener austauschen. Ob das nun Mütter sind, die eigentlich alle komplett unter der Care-Arbeit und Job, also diesem ganzen Kombi-Programm, viel zu viel auf ihren Schultern tragen. Wenn man da mit denen anfängt zu sprechen, wie es ihnen wirklich geht, dann untereinander hören sie auf einmal, der geht's genauso. Das ist gar nicht so, dass die alle 20 Bälle immer lachend in der Luft hat oder so. Die hat dann an einer anderen Stelle mal irgendwie Schwierigkeiten. Oder irgendwelche Jobgeschichten von Leuten, die wirklich im Management sitzen oder wo auch immer. Du kannst ja überall Druck haben. Wenn wir da mal sagen würden, nein, das ist mir zu viel, können wir da irgendwie eine andere Lösung finden. Wenn wir da mal so damit umgehen, dass es eine gesunde Entwicklung geben kann für uns als Gesellschaft, dann würden ja alle davon profitieren. Das ist ja nicht so, dass man jetzt dann einen Weichspülkurs oder so anfängt, sondern dass man rechtzeitig hinguckt und dass man präventiv auch ganz viel machen könnte. Also ich freue mich darüber, dass beispielsweise seit der Pandemie es ein ganz anderes Ansatzverständnis gibt, dass auch die Krankenkassen ganz anders darauf eingehen, auf all diese Themen. Weil während der Pandemie ganz viele auf einmal das erste Mal am eigenen Leib festgestellt haben, wie ist denn das, wenn ich jetzt dauernd so Sorgen und Ängste habe oder mich so eingesperrt fühle? Was kann ich denn dann tun, um mich dem nicht so ausgeliefert zu fühlen? Und das können wir alles mitnehmen und nutzen, um ein anderes Bewusstsein zu schaffen. Und dann hat die Frage, wie geht es dir, dann wird sie auch zu einer Kostbarkeit. Also dann ist es ja auch etwas, wo wir wirklich was verändern können. Nicht nur für diesen Menschen gegenüber, der, wenn er ehrlich sagt, es ist im Moment alles viel. Wenn es jemand im engsten Bereich ist, dann bietet man Hilfe an. Und ansonsten kann man vielleicht zumindest einen Tipp geben, was man machen könnte oder so. Also es kann ganz viel verändern.
Du hattest über Jahre Angst und Panikzustände. Wie lange liegen diese Zeiten zurück?
Das ist jetzt, also über 8, 9 Jahre ist das jetzt her. So, dass ich jetzt sagen würde, ich bin symptomfrei. Also ich denke nicht, dass man das los wird, weil das etwas mit Stress zu tun hat. Und wenn ich jetzt überhaupt nicht auf mich aufpassen würde, dann wäre das halt mein Stressanzeiger, so wie bei anderen irgendwie dann Migräne oder Magenschmerzen oder Rückenprobleme oder so sich zeigen. Das weiß ich mittlerweile, aber ich weiß eben auch durch meine Lebenshaltung und durch meine ganzen Sachen, die ich für mich persönlich jetzt mittlerweile rausgefunden habe, worauf ich achten muss. Das heißt, ich ziehe meine guten Routinen durch und so weiter, um mich davor zu schützen. Aber das ist tatsächlich schon fast 10 Jahre jetzt, also 8, 9 Jahre definitiv, ich würde sagen, fast 10 Jahre her.
Das heißt, du guckst aktuell, dass dein Stresslevel immer im grünen Bereich ist, sozusagen.
Naja, das ist ja bei weitem nicht immer, aber ich sorge dann für den entsprechenden Ausgleich. Mhm. Also mir macht das auch Spaß, Vollgas zu geben, aber ich mache das dann halt nicht dauerhaft, sondern ich gucke dann hinterher auch, dass ich dann am nächsten Tag ganz ruhig bin.
Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, wie sieht denn so eine oder sah dann so eine typische Situation von damals aus, in denen du nicht mehr wusstest, wohin vor Angst und Panik?
Also wenn jetzt jemand zuhört, den das betrifft, der muss sich jetzt gut überlegen, ob er dann weiter zuhört. Ich gebe dann jetzt mal eine Triggergefahr raus, weil das ist auch so etwas, wir spüren das dann sofort auch, wir fühlen das sofort nach, wenn wir das bei jemand anders hören. Also bei mir war das so, dass ich mir alles zuschnürte, dass mein Hals enger wurde, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr richtig stehen. Ich hatte Sorge, dass ich gleich ohnmächtig werde. Mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich habe angefangen zu schwitzen. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr richtig gucken und habe innerlich sofort einen Widerstand aufgebaut, weil ich dachte, ich könnte das irgendwie kontrollieren, wegdrücken, wegkämpfen, wenn ich mich nur genug anstrenge. Was natürlich Quatsch ist, das habe ich aber später erst erfahren und gelernt. Und man spürt in einem Moment, der eigentlich für einen selber und für andere total banal ist, am Supermarkt, irgendwo im Alltagsgeschehen, im Bett oder sonst wo, hat man Todesangst. Und das ist so einprägend und man fühlt sich so hilflos. Und man kann es mit dem Verstand nicht erklären. Man kann von außen drauf gucken und irgendwie sagen, ja, es ist doch gar nichts los. Aber diese Reaktion, die nun mal der Körper dann anzettelt, wenn unser System in irgendeiner Form Gefahr gewittert hat und falsche Schlüsse zieht und das dann lostritt, das ist körperlich halt wirklich spürbar und das ist auch so mächtig, dass das direkt eigentlich bei den meisten zur Angst, vor der Angst führt und das dann immer häufiger auftritt. Aber man fühlt sich wirklich, wenn man noch nicht weiß, worum es geht, total überfordert und mächtig. Man denkt, man gibt jetzt hier den Löffel ab und viele stellen dann erst hinterher fest, organisch und so ist alles in Ordnung. Wenn sie denn dann zum Arzt gehen, bis dann klar ist, dass das wirklich eine Panikattacke war, weil sowas kriegen wir ja leider nicht in Bio irgendwie erzählt, dass sowas durch Stress jeden treffen kann und das, was wir auch machen können, um das zu vermeiden. Aber bis dahin denken wir, wir versagen, wir machen irgendwas falsch, an irgendeiner Stelle haben wir irgendwie ganz großen Fehler gemacht oder so und sorgen uns ständig um unsere körperliche Gesundheit, weil wir das nicht einordnen können.
Und nachdem du das dann für dich alles einmal durchlebt hattest oder mehrmals über mehrere Jahre, hast du dann gesagt, okay, ich möchte meine Erfahrungen teilen mit Menschen, denen es ähnlich geht und hast die telefonische Hilfe Mutruf ins Leben gerufen?
Ja, genau. Also da bin ich irgendwann drauf gekommen, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, weil ich davon gesprochen habe, dass man sich auch helfen kann, indem man mit jemandem spricht oder indem man sich eine Mutmach-Playlist beispielsweise erstellt. Wir alle haben doch so Musik, die wir hören, wo wir direkt zurückgebeamt werden in irgendeine unverkopfte Zeit als Teenie, wo wir alles irgendwie noch leichter genommen haben oder so. Und Musik kommt an diesen hinderlichen Türstehern unseres Verstandes sehr oft vorbei und geht direkt rein ins Gefühl und kann uns dadurch dann auch wunderbar entlasten. Und genauso ist das mit Gesprächen. Wenn wir mit jemandem reden, wenn wir Dinge aussprechen können und uns dann im besten Fall noch jemand beruhigend zureden kann, dass nichts passiert, erklären kann, was da gerade abgeht, dann können wir eben solche Situationen ganz anders meistern. Und dann hatte ich mich damals damit beschäftigt, ob es so etwas schon gibt. Und speziell von ehemals Betroffenen für Menschen mit Ängsten und Panikattacken gab es das nicht. Und dann habe ich halt den Verein gegründet, Mutruf. Und das gibt es jetzt seit 2019. Und da helfen jetzt ehemals Betroffene, die so gut aufgestellt sind, dass sie selber das halt nicht zurückwirft, anderen Menschen, indem sie mit ihnen sprechen. Wir ersetzen keinen Arzt und keinen Therapeuten, aber wir können auf einer freundschaftlichen Ebene da sein, mit diesen Menschen reden, sodass sie durch solche Situationen nicht alleine müssen.
Was passiert, wenn ich mich bei euch melde?
Wir fragen erstmal, wie es dir geht, also in was für einer Situation du dich gerade befindest, ob du jetzt zu Hause bist, ob du unterwegs bist, ob du dieses Gefühl schon kennst, ob du akut eine Panikattacke hast oder ob du uns anrufst, weil du grundsätzlich irgendwie Informationen und Hilfe möchtest, was man machen kann. Das versuchen wir ganz am Anfang irgendwie zu klären und dann entscheiden wir. Natürlich bin ich jetzt diejenige, die mehr reden muss, um zu beruhigen oder tut es dem oder der Anrufenden gut, selber zu erzählen, was auch oft so wie so ein Ventil ist, weil man das dann rauslassen kann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man das erzählen kann, das nimmt Druck. Das ist individuell, also wie wir dann vorgehen, ob wir mehr reden oder ob wir erzählen lassen und an der richtigen Stelle dann eben einhaken.
SWR1 Leute-Gast Chris Gust hat das Buch Feel to Heal geschrieben, kommt heute raus.
Ja.
Wie fühlt es sich an, das sozusagen in den Händen zu halten?
Ach, das ist unbeschreiblich, wirklich. Also das ist die eine Sache, so etwas zu schreiben und dann auch so während des ganzen Prozesses das auch immer nochmal wieder zu lesen. Aber jetzt zu wissen, jetzt ist es wirklich auch für alle irgendwie zu erwerben und die können meine Worte lesen. Einige Buchhandlungen hatten es tatsächlich schon eher, weil die natürlich immer rechtzeitig beliefert werden. Da hatte ich schon Bilder bekommen von Leuten und erstes Feedback in den letzten Tagen. Und das macht ganz viel mit mir, weil ich muss natürlich auch gucken, bei all dem, was ich tue, das kostet mich auch wahnsinnig viel Kraft. So auch alleine die Arbeit bei Instagram, da sitze ich oft bis abends irgendwann und beantworte irgendwelche Anfragen. Und das Feedback, was ich dann bekomme oder wenn Leute mir dann sagen, wie gut das tut oder wie es ihnen hilft, was ich da schreibe oder gerade jetzt auch mit dem Buch, das ist ja genau das, was ich möchte. Und von daher ist das ein kleiner Geburtstag und ich feiere den Tag heute auch so für mich ein bisschen, weil das ist ja auch ein Weg bis dahin, ne? Und es ist schön.
Danke, dass du ihn hier feierst. Feel to Heal, Untertitel, wie deine Emotionen dir den Weg aus der mentalen Überlastung weisen und du deine Balance wiederfindest. Wen möchtest du damit ansprechen?
Na, im Idealfall alle. Was ich schon gesagt habe, dass wir alle gut daran täten, anders bei uns hinzugucken, um uns ein Leben aufzubauen, was entschleunigter vielleicht ist, was auf das Wesentliche guckt. Ich meine, wenn du dir überlegst, diese Fragen, die Menschen am Ende ihres Lebens gestellt werden, da geht es dann nicht mehr darum, irgendwie, wie viel Kohle habe ich gemacht oder wie schnell bin ich irgendwie die Karriereleiter hochgekommen oder so. Da geht es um ganz andere Sachen. Und es ist doch schade, wenn wir da so durchhetzen und nicht zwischendurch hingucken. Und ganz besonders möchte ich all die Menschen ansprechen. Deswegen ist das so eine große Bandbreite. Aber alle Menschen, die wirklich auch für sich einen besseren Weg finden möchten, die vielleicht auch beim Hingucken feststellen, hey, ich habe zwar manchmal gemeckert, aber eigentlich geht es mir ja ganz gut. So, die eine andere Klarheit dadurch auch erlangen können, wenn sie sich mal bewusst damit auseinandersetzen. Ist das das Leben, was ich wirklich leben möchte und wie geht es mir? Und von daher betrifft es eigentlich alle, aber ganz besonders die Menschen, die hochsensibel sind oder die aufgrund von einer physischen Erkrankung oder einer psychischen Erkrankung oder Überlastung sich ganz anders beginnen, mit sich auseinanderzusetzen, die sich oftmals dann so verloren fühlen oder das Gefühl haben, nur bei ihnen läuft irgendwie was falsch. Denen möchte ich gerne zeigen, wir sind so viele. Und es gibt für jeden, es gibt nicht den einen Weg, aber es gibt für jeden einen Weg, einen anderen Umgang zu finden. Und oftmals ist das schon eine Veränderung in unserer Art zu denken. Das ist jetzt für Menschen, die hochsensibel sind, zweideutig. Aber wir haben ja zu einem gewissen Anteil auch wirklich die Möglichkeit, unsere Art, wie wir mit Dingen umgehen, zu verändern. Das heißt, wir können uns bewusst dafür entscheiden, Dinge in unserem Leben zu verändern, Routinen zu verändern, andere Strukturen für uns einzuführen, von denen erwiesen ist, dass sie uns gut tun, sei es nun für unsere körperliche oder eben für unsere mentale Gesundheit. Und ich wünsche mir natürlich, dass das wirklich ein Schatz für ganz, ganz viele Menschen wird.
Besonders gut hat mir deine Widmung gefallen an alle Gedankentieftaucher und Vielfühler. Ja. Das fand ich sehr, sehr lustig und das klingt halt gut. Als Leser forderst du mich auf, die Reise zu mir selbst zu starten.
Ja.
Und du teilst es diese Vorgehensweise über 6 Wochen auf. Ist das mit einem Buch nicht unfassbar schwer bis unmöglich, weil Vertrauen ja auch eine gewisse Rolle spielen muss?
Also es ist natürlich ein Leitfaden, der keine Allgemeingültigkeit hat, aber aufgrund meiner Arbeit, auch über Mutruf und als Coachin seit vielen, vielen Jahren, weiß ich um die Basics, die mir in meiner Arbeit mit Hochsensiblen oder aber auch mit Menschen mit Ängsten immer wieder begegnen. Ich begleite viele Menschen nicht als Coachin jetzt im therapeutischen Sinne, aber oft, wenn sie parallel eine Therapie machen beispielsweise und es gibt so viele Gemeinsamkeiten, die einfach immer wieder auftauchen, die immer wieder genannt werden. Und irgendwann habe ich angefangen, mein Coaching-Programm auch darauf auszurichten, dass ich gesagt habe, okay, wir können in 6 Wochen, können wir wirklich was schaffen. Wir brauchen eigentlich dann immer diesen Zeitraum zwischendurch, um dann auch Dinge zu üben, zu vertiefen, für mich selber genau hinzugucken. Aber es gibt bestimmte Schritte, die ich dann immer wieder gegangen bin. Und das sind eben jetzt auch diese 6 Wochen, die man dann auch für sich alleine machen kann. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das mit mir zusammen zu machen. Aber ich rate allen, sich dieses Buch einmal durchzulesen. Und wenn Sie das Buch gelesen haben, dann kommt da nichts Überraschendes mehr. Dann kann man auch wirklich Woche für Woche rangehen. Es mag auch sein, dass der ein oder andere sagt, nee, ich brauche ein bisschen mehr, weil mein Alltag so fordernd ist, bis ich das, was ich da jetzt vorhabe, was mich beim ersten Kapitel so berührt hat, für mich umgesetzt habe, brauche ich länger. Spricht ja überhaupt nichts dagegen. Da sind wir wieder beim Individuellen. Es kann auch sein, dass jemand dann sagt, nee, ich mache jetzt erstmal die ersten 3 Etappen und schaue, was sich dann für mich verändert hat in meinem Leben. Alles wunderbar. Also von daher, man kann es in diesem Tempo angehen. Es ist für viele, die so auf der Suche sind nach mehr Klarheit, nach mehr Ausgerichtetheit in ihrem Leben, ist es hilfreich zu sagen, so pass auf, ich gebe dir so eine kleine Anleitung mit, woran du dich auch langhangeln kannst, weil ganz viele gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Die möchten zwar irgendwas verändern, aber die sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, so wie es mir früher auch ging. Und da ist es sehr effektiv, wenn man irgendwie sagen kann, pass auf, das sind die Punkte, schau mal hin und sei mal überrascht, was du beim Lesen alleine schon, selbst wenn man jetzt nicht dieses 6-Wochen-Programm startet, aber was da schon passiert, wenn man da wirklich open-minded rangeht, das, was ich da gespiegelt bekommen habe, vorher auch schon bei den Testlesern und Testleserinnen, das zeigt, dass man da wirklich etwas bewegen kann. Und darum geht es ja, dass und die Leute aus dieser Starre rauskommen.
Das Gemeinschaftliche der App, über die wir jetzt in SWR1 Leute mit Chris Gust reden wollen, das zeigt sich schon im Namen You, Me, We.
Das Blöde ist nur, die App gibt's nicht mehr. Was ist passiert? Das ist eine Entwicklung von dir gewesen.
Ja, genau. Ich hatte eine App entwickeln lassen, um Menschen aus der Einsamkeit zu helfen. Weil hochsensible Menschen und Menschen, die durch eine physische oder psychische Erkrankung oder Überlastung vereinsamt sind, andere Anforderungen an zwischenmenschliche Beziehungen haben. Die haben aufgrund ihrer Geschichte gelernt, anders für sich gesunde Grenzen zu setzen, an anderer Stelle eben mal auf ihre mentale Gesundheit zu achten. Das heißt, wenn solche Menschen nach einem Burnout oder so beispielsweise wieder im Job stehen und 5 Tage die Woche gearbeitet haben und am Wochenende eigentlich verabredet waren, dann kann es auch mal vorkommen, dass sie dann sagen, nee, stopp, ich weiß jetzt anhand der eigenen Signale, die ich für mich erkennen konnte, das ist zu viel, ich sage ab. Und das macht man ein paar Mal und dann haben ganz viele Menschen, die sich mit diesem Thema zu ihrem Glück noch nicht auseinandersetzen mussten, vielleicht kein Verständnis mehr dafür. Die finden das dann langweilig oder doof oder so. Und deswegen gibt es bei den genannten Personengruppen ganz, ganz viele, die eben einsam sind, die sich eigentlich soziale Kontakte wünschen und aber auch immer vorsichtiger werden, wie sie denn auf Menschen zugehen können. Und das habe ich all die Jahre immer wieder täglich, immer noch erlebe ich das, wie verzweifelt da einige Menschen sind. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich suche mir Investoren und mach das möglich, nehme selber einen Kredit auf und lass so eine App entwickeln. Aus verschiedenen Gründen ist es dann aber so gewesen, dass mich als Geschäftsführerin dieser Firma dann einiges wirklich unvorhersehbar so getroffen hat, dass ich jetzt im Mai gesagt habe, ich ziehe jetzt für mich die Reißleine. Mhm. Wo wir auch wieder bei dem Thema sind. Also ich musste nicht erst noch einen Kredit und noch was riskieren oder so, sondern ich habe für mich erkannt, nein, das geht gerade in eine ungesunde Richtung. Ich konnte nicht mehr gut schlafen und so. Und ich habe, wenn ich eins gelernt habe, dann, wie wichtig meine Gesundheit ist. Dann habe ich gesagt, okay, das kann ich nicht mehr machen. Da haben verschiedene Sachen mit reingespielt, wo ich halt wirklich menschlich enttäuscht worden bin, wo ich als hochsensibler Mensch nicht ernst genommen worden bin. Im Entwicklungsprozess, aber auch hinterher, was das Marketing angeht. Und so, also viele verschiedene Faktoren und ich habe dann die Reißleine gezogen.
Aber du glaubst weiter an die Idee.
Absolut. Und ich habe jetzt im nächsten Schritt erstmal angefangen, bei Instagram noch einen zusätzlichen Account aufzumachen, damit Menschen sich da vernetzen können. Ich plane jetzt das erste Treffen von Hochsensiblen beispielsweise in Hamburg gerade. Das in einer kleinen Gruppe und in entsprechender Location, dass man sich treffen kann. Und mein großer Traum ist nach wie vor, diese Menschen zusammenzubringen, dass sie sich gegenseitig unterstützen können. Menschen, die soziale Phobien haben, dass sie Online-Kontakte knüpfen können, aber alle anderen, dass sie im Idealfall irgendwie in einen Raum reinkommen können, wo man sich dann trifft und da ist dann für diese Menschen an dem Tag reserviert und die können da einfach sich dazusetzen und entweder sie haben einen schönen Nachmittag oder sie lernen sogar jemanden kennen. Und das Ganze eben auch mit der Möglichkeit, das online zu machen, sodass man ortsunabhängig ist. Im Moment kann ich das nur im kleinen Rahmen machen, weil ich sonst gar keine Kapazitäten habe. Aber Einsamkeit ist einfach so ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Und bei diesen Menschen ist es halt so, dass die üblichen Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, für die oft nicht zutreffend sind. Die fallen halt immer wieder durchs Raster. Also bei irgendwelchen lauten Veranstaltungen oder so, da werden die halt nicht anwesend sein. Da werden die nicht hingehen. Also zumindest nicht so lange es nicht gesellschaftlich akzeptiert ist, dass jemand, der da Spaß dran hat, da eine Stunde zu sein, dann aber sagt, okay, jetzt reicht's mir, ich gehe jetzt nach Hause, ohne dann irgendwie blöd angemacht zu werden oder so, dann würden solche Menschen auch viel häufiger zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen. Aber da gibt es so viele Details, die eben dafür sorgen, dass diese Personengruppen das schwerer haben und das begleitet oder betrifft mich, erreicht mich halt seit Jahren immer, dass ich da was tun wollte. Dieser Traum ist nach wie vor da, aber ich denke, das nächste Mal müsste ich irgendwie die entsprechenden Investoren oder Krankenkassen oder so an meiner Seite haben, die sagen, ja, wir sehen das Potenzial, wir sehen, dass wir damit auch präventiv ganz viel machen können, weil das eben nicht nur blöd ist, einsam zu sein, sondern wirklich ja auch ein Gesundheitsfaktor. Also Einsamkeit kann auch wirklich krank machen und damit ist ja ganz wichtig nicht gemeint, dass Menschen sich wohlfühlen können, wenn sie introvertiert, hochsensibel sind oder so, wenn sie dann mal alleine sind, die Zeit mit sich zu genießen, sondern diese ungewollte Einsamkeit. Und dagegen müssten wir in unserer Gesellschaft an vielen Stellen was tun, auch für alte Menschen und so. Aber gerade diese Personengruppen betreffen mich halt aufgrund meiner Geschichte und meiner Arbeit. Und ich weiß auch, wie einsam Mütter sich fühlen. Also diejenigen, die von Mental Load tatsächlich betroffen sind, die dann bei so etwas, so war mein Wunsch, die Möglichkeit haben, sich zu den Zeiten, wo es für sie passt, mit anderen Gleichgesinnten vernetzen zu können. Der Gedanke ist nach wie vor da, aber den muss ich jetzt umstrukturieren.
Es sind Fragen reingekommen. SWR1-Hörer Christoph hat geschrieben, etwa 20% der Menschen, schreibt er, sollen hochsensibel Persönlichkeiten sein. Ich habe dies erst im Alter bei mir festgestellt. Im Nachhinein sehe ich es aber auch als Vorteil, da sich oft mein Instinkt vor vielem bewahrte. Trotzdem leidet man an der Welt und ihrer Oberflächlichkeit. Das deckt sich mit dem, was du auch sozusagen an Erfahrung gesammelt hast.
Absolut, deswegen möchte ich ja was dran ändern.
Michael Kropf hat geschrieben, ich höre gerade aufmerksam die Sendung. Ich bin oft beruflich am Anschlag gewesen, dass ich mich mit Burnout beschäftigt habe. Durch mein Tauchhobby habe ich mich dann mit Apnoe-Tauchen beschäftigt. Was der Apnoe-Sport verändert hat, ist unglaublich bei ihm. Ich kann jetzt, schreibt er, jedem empfehlen, der gerne im Wasser ist, dies auszuprobieren. Es fordert und stärkt die mentale Fähigkeit, entspannt und fokussiert dich auf das Wesentliche. Und das sind ja wahrscheinlich so Punkte. Du sagst dir nicht, dass es das Heilrezept gibt. Das, was du machst für dich, greift bei jedem, sondern da muss jeder seinen eigenen Weg finden und seine eigenen Dinge, die ihm gut tun.
Absolut, aber das, was wir daraus für alle gültig mitnehmen können, ist eben etwas zu finden, wo man den Fokus verschiebt und wo man drin aufgehen kann, sodass dann eben eine andere Ruhe einkehrt.
Hier gibt es noch eine Frage von Luca Iseli aus St. Gallen in der Schweiz. Ich habe eine Frage an Chris Gust, und zwar, man hört ganz oft, dass Personen aus dem Kunstbereich, Kunst, Musik, Lyrik, mit mentalen Problemen zu tun haben. Dann wird hier das Beispiel Kurt Cobain von Nirvana angegeben, der sich selbst das Leben genommen hat. Wie siehst du das im Zusammenhang? Bedingt das eine oder kann es tatsächlich auch sein, dass die Kunst auch helfen kann?
Es kann beides sein. Also es ist ja so, dass ganz, ganz viele Kreative, ob das Schreibende, Kunstschaffende sind oder Lehrende oder so, tatsächlich eine andere Sensibilität haben und deswegen auch ihre Gefühle anders in ihrer Kunst verarbeiten. Das ist zum einen etwas, was dann natürlich sowas wie Ängste oder so bedingen kann. Andersrum ist es aber auch so, dass es eben helfen kann. Dann sind wir wieder bei diesem Fokus. Wenn ich in einem Flow-Zustand bin und in meinem Malen versunken bin, als ich noch mit Panikattacken zu tun hatte, ich habe manchmal zitternd angefangen, aber mit dem Wissen, dass es einen Punkt gibt, den ich nicht unbedingt benennen kann, wo ich so konzentriert bin, dass ich eben nicht mehr in meinen Gedanken bin, sondern in diesem Prozess. Und das hat mir dann immer kleine Auszeiten verschafft. Also alles, was wir da irgendwie nutzen können für uns, ist wunderbar.
Margret Gerhardt aus Lauterbach hat es nicht ganz so gut mit uns heute gefallen, lese ich hier raus. Sie schreibt, schade, für mich handelt es sich hier um eine Ansammlung von Plattitüden und Weisheiten. Aber nochmal dazu, das sagst du ja auch, dass das alles bekannte Dinge sind, über die man eigentlich sprechen müsste.
Wir erfinden hier nicht das Rad neu und natürlich klingt es teilweise, als würden wir jetzt hier irgendwelche Glückskekse öffnen. Aber Tatsache ist, wenn wir uns mit diesen einzelnen Sprüchen mal wirklich beschäftigen, wie mit der Frage, wie geht es dir, dann steckt da ja ganz viel Wahrheit drin. Nur die heutige Gesellschaft hat vieles davon eben verlernt. Und da wieder hinzugucken und solche Sachen dann auch ernst zu nehmen, darum geht es ja.
Und eins möchte ich auch noch erwähnen, und zwar, jetzt bist du jemand, eine Frau, die das alles schon mal durchgemacht hat, was das Thema Hochsensibilität angeht, was Panikattacken und Angst angeht. Du setzt dich damit auseinander, möchtest Hilfe geben, bist Coach. Aber du hast ja auch noch ein Team sozusagen um dich rum. Du holst dir ja dann auch nochmal Hilfe aus anderen Bereichen dazu.
Ja, absolut. Ich finde sowieso, dass ein viel größerer Wir-Gedanke sehr zuträglich wäre für alles, was wir so auf die Beine stellen und ganz viel verändern würde. Du hast mich anfangs gefragt, ob ich irgendetwas nicht kann. Natürlich kann ich einige Sachen nicht und ich darf als Coach beispielsweise auch nicht Menschen mit psychischen Erkrankungen oder so irgendwie therapieren. Aber ich kann mit anderen zusammenarbeiten und dann können wir wiederum das Beste daraus holen mit diesem Erfahrungsschatz. Es ist ein Umdenken. Ist erforderlich in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
Wir haben hier noch eine Frage, da lasse ich den Namen einmal weg. Ich habe seit fast einem Jahr ein Entfremdungsgefühl. Es fühlt sich alles so unreal an. Ich weiß dabei nie, was ich tun soll, dass es wieder weggeht. Und es macht mich teilweise kaputt. Was kann man da für eine Empfehlung geben?
Auf jeden Fall sich Hilfe holen. Also die erste Anlaufstelle ist in vielen Fällen immer die eigene Hausarztpraxis oder psychologische Beratungsstellen oder so. Aber man sollte nicht wild selber anfangen, im Internet zu recherchieren. Das ist wie bei bestimmten Zeitungen, dass man immer die schlimmsten Schlagzeilen als erstes bekommt. Sowas kann ja alles verschiedene Ursachen haben, aber es wäre grob fahrlässig, da jetzt irgendwie was zu sagen. Das ist eine Geschichte, wo man wirklich mit Verantwortung rangehen muss. Und für das eigene Gefühl, wenn so ein Leidensdruck da ist, ist es auf jeden Fall richtig und keine Schande, sich Hilfe zu holen, sondern es ist immer eine Stärke zu sagen, hallo, wie kann ich damit umgehen?
Toni Rosario Estrada hat geschrieben, er möchte die Telefonnummer zu Mutruf haben.
Ja, da sich die aufgrund meines Umzuges mit dem Vereinssitz jetzt nochmal ändern wird, findet man die aktuelle Telefonnummer immer auf der Homepage von Mutruf. Und das findet man ganz einfach im Internet.
Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja froh, wenn wir das alles ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit bringen können.
Ich hoffe, dass uns das heute ein Stück weit geglückt ist, aber wir dürfen gerne noch mehr Arbeit leisten.
Bei Fragen können Sie mich auch gerne anschreiben über Insta.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.